Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir sprechen heute über die UN-Klimakonferenz, die am Montag im brasilianischen Belém angefangen hat. Fast genau 10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen. Inzwischen ist die Welt eine andere geworden. Donald Trump, der den Klimawandel für einen Schwindel hält, regiert in den USA und hat der Klimapolitik weltweit den Kampf angesagt. Trump ist nicht der Einzige. Auch in Europa üben Rechte Druck aus. Wie groß kann der Backlash in der Klimapolitik werden? Und was macht eigentlich die schwarz-rote Bundesregierung? Mein Name ist Martina Mescher. Ich bin Redakteurin im Politikteam der Wochentaz und vertrete meinen geschätzten Kollegen Bernd Pickert aus dem Taz-Auslandsressort, der gerade eine kleine Auszeit nimmt. Und bei mir sind...
Hallo, ich bin Susanne Schwarz. Ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der Taz. Ich arbeite auch viel zu Klima und mache unter anderem den Podcast Klima Update bei uns.
Ich bin Anja Krüger und ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, vor allen Dingen zum Thema Energie und zu anderen wirtschaftspolitischen Themen.
Und ich bin Jonas Wart, ich bin Klimaredakteur bei der Taz und ich sitze hier in Belém im Konferenzzentrum, wo die Klimaanlage leider ziemlich laut ist. Deswegen entschuldige ich mich schon mal für die Tonqualität.
Jonas, du bist in Belém. Jetzt ist die Frage, da sind 50.000 Teilnehmer, die anreisen, Delegierte aus fast 200 Ländern, tagelange zähe Verhandlungen werden anstehen und am Ende, das ist zumindest die Erfahrung bei den Weltklimakonferenzen, gibt es eigentlich oft keinen großen Durchbruch, sondern eher ein mageres Ergebnis. Das heißt, man einigt sich auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Deshalb die Frage an euch alle, braucht es die Weltklimakonferenz noch oder ist sie vor allem ein teures Schaulaufen?
Ich finde ja, aber nicht so. Ja, also ich finde, wir brauchen unbedingt die UN-Klimakonferenz als Forum, als gleichberechtigtes Forum für alle Länder. Denn da hat jedes Land eben eine Stimme oder eben auch das Vetorecht im Prinzip. Und das passiert auch regelmäßig, dass kleine Länder, die ansonsten in anderen internationalen Gremien nicht so viel Macht haben, eben die Verhandlungen blockieren können, wenn ihnen was nicht passt. Und es ist wichtig, auch speziell für die Verhandlungen zu Finanzflüssen, zu Geldern, zu Hilfsgeldern für den globalen Süden, dass es diese Verhandlungen gibt. Aber das sind gigantische Veranstaltungen geworden. Du hast es gerade schon gesagt, irgendwie 50.000 TeilnehmerInnen, die da aus der ganzen Welt hinfliegen. Das war nicht immer so. Also ganz am Anfang waren das mal vierstellige Bereiche. Also die sind stark gewachsen. Und da gibt es irgendwie eine ganze Messe eigentlich, ein ganzes Messegelände noch neben den eigentlichen Verhandlungen und ein riesiges Spektakel, was dann eben teilweise auch davon ablenkt, dass die politischen Ergebnisse ausbleiben. Und ich finde, das müsste es nicht mehr geben.
Ich habe bei vielen Klimakonferenzen in der Vergangenheit gedacht, das braucht die Welt wirklich nicht. Zum Beispiel, wenn wir an Aserbaidschan denken. Ich finde, es ist nicht richtig, Klimakonferenzen in Diktaturen abzuhalten. Das finde ich auch immer noch, aber ich habe jetzt schon ein anderes Verhältnis zu Klimakonferenzen, denn ich denke, im Zeitalter von Donald Trump muss die Welt diesem Klimakrisenleugner auch was entgegensetzen. Und das Thema Erderhitzung ist so unter die Räder geraten, da müssen wir wirklich jede Gelegenheit nutzen, um das ins weltöffentliche Bewusstsein zu bekommen.
Ich würde Susanne da total zustimmen, dass dadurch, dass die Länder des globalen Südens, kleine Länder, Inselstaaten hier so eine wichtige Rolle spielen müssen, weil das alles auf Konsens beruht, haben die Klimakonferenzen auf jeden Fall ihren Platz verdient. Ich würde aber auch sagen, dass, und den Eindruck habe ich hier auch, dass das so ein bisschen überhöht wird, als würden wir jetzt entweder auf der Klimakonferenz das Klima retten oder nicht. Und ich glaube, quasi auf dem Weg zur Klimarettung spielen die Konferenzen eine wichtige Rolle, wenn es um das Wie geht, also wie gerecht geht es vor, wer gibt das nötige Geld, wer gibt es aber auch nicht? Wofür wird dieses Geld ausgegeben? Und wie funktioniert zum Beispiel so eine gerechte Wirtschaftswende? Aber ich glaube, dass auch die Zeit der großen Durchbrüche auf der Klimakonferenz vorbei ist. Also es geht jetzt wirklich um das Wie und nicht mehr darum, dass irgendwie alle sich auf ein bestimmtes Ziel einigen und dadurch retten wir das Klima jetzt mehr oder weniger, als wenn wir das nicht getan hätten. Also diese Erwartung kann die Konferenz überhaupt nicht mehr erfüllen und konnte sie, glaube ich, auch ehrlich gesagt seit Paris nicht erfüllen. Und ich finde es auch ein bisschen ungerecht, diesen Standard quasi anzusetzen.
Jonas, du bist ja gerade in Belém. Jetzt hat Brasiliens Präsident Lula zu dieser Konferenz gesagt, zu dieser Weltklimakonferenz, dass diese Klimakonferenz eine Konferenz der Wahrheit ist. Welche Wahrheit meint er da?
Also ganz konkret meint er, das hat er ja auch in der Rede gesagt, dass quasi der Kampf gegen die Algorithmen aufgenommen werden muss, gegen Desinformation. Ich kann jetzt ehrlich gesagt noch nicht so super viel dazu sagen, weil jetzt natürlich auch erst die, also wir nehmen ja heute am Mittwoch auf, das heißt, sind erst 3 Tage Verhandlungen. Das wird sich am Ende rausstellen, ob es da irgendwie eine gemeinsame Resolution gibt zu dem Thema, dass man Missinformation, was Klima angeht, bekämpft. Aber was er natürlich auch meint, das hatte Anja ja eben auch schon angesprochen, ist, dass das mächtigste, reichste Land der Welt sich eben nicht mehr der Wahrheit verpflichtet fühlt, was Klimawissenschaft angeht. Und da ist es schon so, dass es hier sehr viel darum geht, ein gemeinsames Signal gegen die USA zu senden oder für den Klimaschutz, trotz, also obwohl die USA nicht dabei sind. Und ich würde sagen, also da sind die ziemlich gut drin. Ich weiß nur noch nicht, ob das tatsächlich auch zu einem erfolgreichen Verhandlungsergebnis führt.
Also ein Zeichen für den Multilateralismus, den Donald Trump, der ja sehr auf das Recht des Stärkeren setzt, in Abrede stellt.
Ja, total. Ich glaube, nicht nur für den Multilateralismus, ich glaube, das klärt sich vielleicht noch mal ein bisschen. Und daran muss man dann die Konferenz wirklich messen, ob sie Ergebnisse liefert. Aber es, also diese Einigkeit, dass am Klima was getan werden muss, das, also so, da wäre auch wild, wenn das auf einer Klimakonferenz nicht offensichtlich werden würde, aber da sind sich ja alle einig.
Und wie ist das, hat weltweit, haben da die Klimapolitikerinnen und Wissenschaftlerinnen so ein bisschen unterschätzt, wie schnell Trump zum Angriff übergeht? Also das UN-Plastikabkommen wurde jetzt im Sommer gekippt, jetzt im Herbst. Das internationale Klimaschutzabkommen für die Schifffahrt, wo die USA tatsächlich ja fast schon erpresserische Maßnahmen ergriffen haben, um das zu verhindern. Mit der Geschwindigkeit, mit der er losliegt und die wir jetzt innerhalb der USA sehen, beim Umbau des Staates, beim Angriff auf die Opposition, bei der Jagd auf Migranten und Migrantinnen, bei der Abschiebepolitik, kann man da Parallelen bei der Klimapolitik ziehen, dass er da genauso aggressiv vorgeht?
Total. Also ich glaube, wenn die Trump-Regierung bei seiner ersten Amtszeit nicht so richtig darauf vorbereitet war, dass er regiert, ist es jetzt der Rest der Welt, der nicht so vorbereitet ist, dass Trump regiert. Also gerade das Abkommen über die Schifffahrt, das hattest du ja eben fast erpresserisch genannt. Ich würde sagen, es ist komplett erpresserisch. Also die haben da einzelne Delegierte wirklich in den Gängen wohl so richtig angerempelt und gesagt, du weißt, also du aus dem kleinen afrikanischen Land weißt, wenn du dieser Regelung zustimmst, die quasi das erste Mal einen Preis für klimaschädliche Gase in der Schifffahrt eingeführt hätte, wenn du dieser Regel zustimmst, dann wirst du nie mehr in die USA einreisen, wird deine Familie nicht mehr in die USA einreisen, dann erhöhen wir die Zölle, also persönliche Drohung gegen den Staat. Also das ist wirklich krass, also Jochen Flassbart, der Verhandlungsführer für die deutsche Delegation, der auch Paris schon mitverhandelt hat, 2015, der hat das auch als brutal bezeichnet bei uns im Interview. Und Gavin Newsom, der kalifornische Gouverneur, der war gestern hier und der hat es auch einfach als Schande bezeichnet.
Belém ist ja tatsächlich ein sehr symbolischer Ort. Ist das eine gute Entscheidung, den Veranstaltungsort für die Klimakonferenz in den Amazonas zu verlegen, ins Amazonasgebiet, damit alle Leute wissen, was auf dem Spiel steht, auch für die Öffentlichkeit?
Also ich würde sagen, die Antwort auf die Frage hat 2 Ebenen. Einmal die praktische, nämlich Belém ist eigentlich vergleichsweise klein für so einen Klimakonferenzstandort und das äußert sich auch darin, dass es da im Grunde zu wenig Betten, also so Hotelbetten und Unterkünfte für so viele Teilnehmende gibt, was dann auch zu einer extremen Preisexplosion geführt hat und auch zu interessanten Unterbringungen teilweise. Also da gibt's Kreuzfahrtunternehmen, die ihre Schiffe bereitstellen, auch zu exorbitanten Preisen, glaube ich. Und da soll es sogar, habe ich irgendwie gelesen, irgendwie so Stundenhotels, eine Initiative der Stundenhotels gegeben haben, die sagen, hier, wir unterstützen die Klimakonferenz, wir stellen unsere Zimmer zur Verfügung. Genau, also da mussten jetzt alle Register gezogen werden, das ist so die praktische Komponente. Und dann ist es so, dass eigentlich Klimakonferenzorte traditionell eigentlich nicht symbolisch gewählt werden, sondern da geht's sozusagen reihum. Also auch das Land wird sozusagen nach so einem festen, oder die Region, in der es stattfindet, wird so nach so einem festen UN-Rhythmus gewählt. Und deswegen kommt's dann auch dazu, dass das eben manchmal in so Schurkenstaaten stattfindet oder auch in so krass fossilen Staaten. Die sind dann einfach der Region nach dran, beziehungsweise die Region darf eben selber aussuchen, welches Land und so weiter. Genau, deswegen, das ist gar nicht so oft, dass die Klimakonferenz an einem symbolischen Ort im Sinne von für die Klimakonferenz stattfindet. Und ich glaube, genau dagegen wollte Brasilien auch ansteuern und hat eben Belém in dem Sinne ganz gezielt ausgewählt.
Um ein Zeichen zu setzen. Jonas, erlebst du das auch, dass die Stadt jetzt sehr überfüllt ist und die Menschen nicht wissen, wo sie schlafen sollen? Und hast du schon Kreuzfahrtschiffe gesehen?
Die Kreuzfahrtschiffe sind tatsächlich sehr weit weg. Also man fährt da mit dem, es gibt hier dann so kostenlose Busse, die für die Konferenzteilnehmer bereitgestellt werden. Damit fährt man sowohl eine Stunde, anderthalb Stunden bis zum Konferenzgelände. Also das ist natürlich auch nicht schön. Überfüllt, also jedenfalls so die Straßen, das geht eigentlich. Also es ist eine ultra aufs Auto ausgelegte Stadt. Das ist schon krass. Also hier zu Fuß gehen ist keine Freude. Fahrradfahren, glaube ich, lebensgefährlich. Und dann sind die Straßen natürlich, gibt's ab und zu Stau, aber das, also, es geht eigentlich klar. Also es gibt aber natürlich schon so ein paar Horrorgeschichten, die jetzt hier rumgehen von Leuten, die in irgendwelchen Zimmern, die sie angemietet haben, dann irgendwie offene, unisolierte Kabel beim Herumfliegen sehen. Leute, die keine Klimaanlage haben, trotz 32 Grad, 24 Grad in der Nacht, also Tropennacht. Wir sind ja in den Tropen, das ist ja dann jene Nacht. Also ja, ich muss aber auch sagen, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, also es, auch das wird sich halt so zum Schluss herausstellen, ob dieses Kalkül von wegen, wir machen das am Rand des Regenwalds, also Belém liegt inmitten der Amazonasmündung, die ja auch gigantisch ist. Man bekommt jetzt aber nicht so ultra viel Amazonas mit, wenn man hier in der Stadt ist. Also es ist einfach eine sehr große Stadt des globalen Südens. Ich glaube, die Stadt in Brasilien mit den größten Slums. Und ich würde sagen, das ist eindrücklicher als der Amazonas-Regenwald. Wird sich rausstellen, ob die Leute, die hier am freien Tag, am Sonntag irgendwie eine Flussschifffahrt machen, danach anders verhandeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass die gar nicht so super viel davon mitbekommen.
Anja, Friedrich Merz wird wahrscheinlich von der Stadt auch nicht viel mitbekommen haben. Er hat ja eine Rede gehalten. Im Vorfeld haben sich ja die Regierungschefs und Staatschefs getroffen. Und wirkte er da wie ein Klimakanzler? Was für ein Zeichen hat er da gesetzt, wo wir uns ja gefragt haben, was für ein Zeichen will Lula setzen? Was waren die Signale von Friedrich Merz?
Also er wirkte nicht wie ein Klimakanzler. Er wirkte da genauso, wie er hier wirkt. Er macht Ankündigungen, aber also sich an diesem neuen Fonds zu beteiligen, so, und dass Deutschland sich daran beteiligen möchte. Aber er bleibt dabei so unkonkret, dass es wirklich was Beliebiges hat. Und ich würde sagen, das ist sehr bezeichnend für seine Klimapolitik, wenn man denn dieses Wort überhaupt dafür benutzen möchte. Denn Friedrich Merz hat ja schon auch vor seiner Wahl im Wahlkampf klargemacht, dass er mit vielen Dingen überhaupt nichts am Hut hat. Also er mag keine Windräder. Er stellt Wirtschaft gegen Klima, er baut da einen Gegensatz auf, der so einfach falsch ist. Und das ist schon ein großes Problem. Von daher bin ich mal sehr gespannt. Es gibt ja auch noch andere deutsche VertreterInnen bei der Klimakonferenz, was die denn für ein Bild da zeichnen von der deutschen Politik. Denn es hat ja auch nicht viel Sinn, wenn der Bundeskanzler solche Signale aussendet, aber da vor Ort die Leute, die verhandeln, vielleicht etwas aushandeln, was da nicht getragen wird.
Das heißt, deine Hoffnungen ruhen jetzt auf Carsten Schneider, unserem Umweltminister, und Rehm Alabali Radovan, unserer Entwicklungsministerin, die nächste Woche da sein werden? Susanne, Anja hat ja gerade schon gesagt, die Klimapolitik der Bundesregierung macht jetzt nicht so einen besonders ambitionierten Eindruck. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich so politisch und wie ist die Lage des Klimas 10 Jahre nach dem Pariser Abkommen?
Ja, große, große Frage. Also wir stehen politisch 10 Jahre nach Beschluss des Pariser Weltklimaabkommens besser als vorher. Das kann man immerhin so festhalten. Ne? Also vor Paris gab es irgendwie Temperaturprognosen von irgendwie 4 bis 6 Grad Erderhitzung, also der totale Wahnsinn. Und wir sind jetzt bei Prognosen von bis zu 2,8 oder so, vorausgesetzt alle Klimapolitik, die beschlossen ist, wird auch tatsächlich so umgesetzt und nicht zurückgedreht und so weiter. Das muss man leider dazu sagen. Es gibt auch sogar noch optimistischere Prognosen, aber ich würde sagen, da bleiben wir konservativ in dem Fall. Genau, und 2,8 Grad, ja, ist natürlich schon viel besser als 6 Grad, aber es ist trotzdem schlimm. Es wäre ein Desaster. Es bedeutet viel, viel, viel mehr Tote, viel mehr Schäden, als wir das jetzt erleben. Und wir sind ja schon, die Erde hat sich ja schon deutlich erhitzt, ne? Das heißt, ja, man muss da, glaube ich, eine ambivalente Bilanz ziehen. Also das Paris-Abkommen oder die Politik hat sich seit dem Paris-Abkommen verbessert und auch deutlich, aber ist natürlich bei weitem nicht genug.
Ja, das Pariser Abkommen war ein wirklich gigantischer Fortschritt, dass sich alle Staaten auf dieses Ziel geeinigt haben. Das finde ich ist wirklich ein Riesenerfolg gewesen. Ja, das Ziel wird nicht eingehalten. Das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Die Schäden sind immens, auch heute schon. Aber trotzdem ist es natürlich richtig, dass große Teile der Welt gesagt haben, wir wollen einen anderen Weg gehen. Das finde ich absolut richtig. Was ich aber jetzt im Moment, heute ganz dramatisch finde, ist, dass es jetzt einen Umschwung gibt. Es gibt jetzt eine Trendwende. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Und das wird unglaublich viel in Frage stellen. Und ich glaube, es wird da so viel in Frage gestellt, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Also zum Beispiel die Klimaziele. Also, dass es die Ansage gibt, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden will. Das ist ein ganz, ganz tolles Vorhaben. Aber es haben ja schon einzelne Regierungsmitglieder angefangen, das in Frage zu stellen. Die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche zum Beispiel, die wieder vorsichtig zurückrudert. Aber wir wissen, es gibt in der Bundesregierung Leute, die stellen das in Frage. Die sind noch ein bisschen leise, aber die werden ganz laut werden. Und auch auf europäischer Ebene ist richtig was ins Rutschen gekommen. Und ich glaube, da müssen wir uns drauf vorbereiten.
Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Jonas, wie ist das denn in Belém? Früher war es ja immer so, dass die EU und Deutschland als Vorreiter in der Klimapolitik galten. Also zumindest bestand das Bild davon. Jetzt ist gerade wahrscheinlich Donald Trump so der große Elefant im Raum und die Sorge vor dem wirklich ganz, ganz großen Backlash. Andererseits richten sich ganz viele Blicke auf China. Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze hat neulich gesagt, dass der Elektrostaat China den Klimaschutz revolutioniert. Wie siehst du das?
Also ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, dass das nicht besser ist, als wir das vorher uns überlegt haben, als das Pariser System. China hat einfach ein ganz klares wirtschaftliches Interesse daran, das Klima zu schützen, weil das einzige fossile Vorkommen, das sie haben, ist sehr viel Kohle. Die haben kein Öl, die haben kein Gas. Das heißt, bei den ganzen Sachen, für die man Öl und Gas braucht, da wollen die eigentlich das nicht importieren, sondern irgendwie selber machen. Und dann nimmt man halt ein E-Auto statt einem Verbrenner. Und die haben halt mit einer krassen Förderung in den 10er Jahren ihre Solar- und Windindustrie dermaßen hochgepeitscht, dass die gerade, also die haben im Mai, kurz vor einer Regeländerung, deswegen ein bisschen quasi verzerrend, aber die haben im Mai mehr Solar und Wind dazu gebaut als die EU im ganzen Jahr 2024. Die Emissionen stagnieren wahrscheinlich in China. Das ist natürlich krass, weil das der größte Emittent ist. Und die exportieren auch unheimlich viel diese Technologien. Also Solar natürlich, Batterien und ihre E-Autos. Und es gibt ja genauso wie China ganz viele andere Länder, die kaum fossile Vorhaben haben, die total davon profitieren würden, auch was ihre Außenhandelsbilanzen angeht zum Beispiel, wenn sie nicht mehr Öl, Gas und Kohle importieren müssten, sondern eben wenigstens erstmal ihre Elektrizität, dann hoffentlich auch ihren Transportsektor sauber betreiben können. Deswegen ist schon so, dass China gerade der absolute Treiber ist von einer globalen Klimaschutzentwicklung, die tatsächlich so in der Geschwindigkeit seinesgleichen sucht. Also das ist einfach Chinas Verdienst, dass Solar gerade so billig ist. Das kann man nicht anders sagen. Aber das heißt natürlich auch, dass China letztendlich die Geschwindigkeit bestimmt. Und das ist etwas, wo es natürlich schöner wäre, wenn das auf so einer multilateralen Konferenz wie hier in Belém passieren würde, als wenn das in Peking, im Hauptquartier der Kommunistischen Partei oder dann irgendwie in irgendwelchen Provinzregierungen, die sich nicht von der Kohle verabschieden wollen, entschieden wird.
Ja, China ist ein autoritär regiertes Land und verfolgt ja, glaube ich, vor allem auch nationale Interessen und ist auch sehr machtpolitisch unterwegs. Wenn es jetzt um den Export von seltenen Erden geht, können die ja auch durchaus mal erpresserisch sein. Das hat Japan ja schon erlebt. Siehst du da auch Risiken?
Total, genau. Also man sieht einfach daran, dass sie den Export von seltenen Erden beschränkt haben, dass sie jetzt nicht irgendwie das machen, um so schnell wie möglich das Klima zu schützen. Auch wenn interessanterweise in China tatsächlich die Sorge vor, also auch die in der Bevölkerung, die Sorge oder die Angst vor der Erderhitzung sehr verbreitet ist. China ist aufgrund von also Wüstenbildung, Hitze, Smog einfach sehr stark betroffen vom Verbrennen von fossilen Brennstoffen und vom Klimawandel. Wenn quasi ihr Ziel wäre, die Emissionen so schnell wie möglich zu drücken, dann würden die auch schnell ihre Kohlekraftwerke abschalten, dann würden die ihren Chemiesektor nicht auf Kohle stellen, dann würden die noch unheimlich viel mehr Solar exportieren und vor allem halt keine seltenen Erden beschränken, weil man das halt braucht für einen Großteil der erneuerbaren Technologien. Und genau, also diese Abhängigkeit davon, was China entscheidet, das ist absolut schlechter als ein gemeinsames Vorgehen, ein weltweites. Aber es, wie gesagt, es hat auch zu den größten Fortschritten geführt, die wir bisher gesehen haben. Das ist, kann gleichzeitig wahr sein, glaube ich.
Ich finde es ganz schwierig, das so als Fortschritt zu begreifen. Ja, es geht da weiter, aber die Frage ist ja, was passiert im Rest der Welt? Also die chinesische Regierung hat vor 15 oder mehr Jahren einfach einen Plan aufgestellt und gesagt, wir wollen in den und den Branchen wollen wir den Weltmarkt beherrschen. Und da sind jetzt natürlich nicht zufällig, aber in gewisser Weise auch willkürlich, bestimmte Branchen wie die Solarindustrie dabei, die Windkraft und so. Und dass das klimaschonend ist, ist sozusagen ein Kollateralnutzen. Das stand da ja nicht im Vordergrund. Und ich finde, dass man das auch in diesem Zusammenhang sehen muss. Und deswegen finde ich das ganz schwierig, das sozusagen als Fortschritt zu bezeichnen. Das ist ein Kollateralnutzen von etwas anderem. Und eigentlich steckt eine andere Strategie dahinter. Und ich finde, dass man das auch sehen muss, wenn man sich fragt, was bedeutet das für Europa? Also zum Beispiel, Europa hat keine eigene Solarzellenproduktion mehr. Die Autobatterieentwicklung ist auch irgendwie stehen geblieben und so. Und von diesem Hintergrund ist das ja, kann man natürlich sagen, oh toll, kann China uns ja die Energiewende finanzieren und die Verkehrswende, ist ja klasse. Aber das funktioniert ja auf Dauer nicht. Weil auf Dauer wird Europa abgehängt. Und von daher wäre ich eben sehr vorsichtig, das als Fortschritt zu bezeichnen.
Das heißt, wir erleben gerade einen Machtkampf zwischen den USA und China eigentlich zur Frage Öl, Gas versus Sonnenenergie. Und Europa wird so ein bisschen dazwischen aufgerieben.
Ja, Europa hat es vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass es ein Machtkampf ist. Langsam. Aber also langsam kommen ja auch Gegenbewegungen wie die Frage der Zölle, ja, auf E-Autos, was jetzt wenig Sinn macht, weil chinesische Firmen, die bauen dann eben Fabriken in der EU und bringen ihre eigene Technik mit und ihre billige Produktionsweise. Da sieht man aber auch, wie spät die EU dran ist.
Ja, es gibt ja auch immer mehr Debatten darüber, wenn wir hier irgendwie einen riesigen Offshore-Windpark mit Windrädern aus China hinstellen, kann der dann eigentlich aus Peking abgestellt werden? Oder in Norwegen gibt es so eine ähnliche Diskussion mit E-Bussen aus China? Und ich finde aber, man muss das vielleicht bei der klimapolitischen Bewertung, man muss es vielleicht nicht als moralische Frage behandeln. Denn natürlich ist China da nicht sozusagen gutmenschlich unterwegs in dem Sinne. Aber in der Lage, wo wir nach Jahrzehnten der Klimaverhandlungen immer noch keine global sinkenden Emissionen haben, finde ich es erstmal schon eine gute Nachricht, wenn in diesem gigantischen Emittenten China die Emissionen möglicherweise endlich stagnieren.
Jonas, was wird denn bei der Klimakonferenz in Belém? Ist ja ein großes Thema, die Klimaanpassung. Da geht's eher darum, was man machen kann, um besonders betroffene Regionen und Länder zu unterstützen. Es ist ja einfach die absolute Ungerechtigkeit. Die Industriestaaten, die westlichen, sind mit fossilen Energieträgern, haben die ihren Wohlstand sich verschafft. Die Schwellenländer haben so ein Stück weit nachgezogen und die Entwicklungsländer zahlen den Preis dafür. Wie siehst du da die Chancen? Wird da sehr viel dann um Geld gestritten werden, weil die Länder brauchen Geld?
Also es wird sehr viel um Geld gestritten werden. Es wird auch um ganz viele andere Sachen gestritten werden, aber Geld wird ein zentrales Thema sein. Und da will die EU natürlich nicht so mega viel dazugeben, weil alle Länder ihre Entwicklungsbudgets kappen, Deutschland ja auch. Und dann wird die Frage sein, okay, woher kriegt man dieses Geld? Weil das Problem ist ja, Anpassung, also wenn ich ein Windrad baue, dann kann ich damit letztlich Profite machen. Das heißt, ich kann auch einen Kredit abbezahlen. Aber wenn ich einen Damm baue, verhindere ich ja quasi nur, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und dieser Damm wirft dann keine Gewinne ab, mit dem ich Kredite abbezahlen könnte. Das heißt, da sind Zuschüsse nötig bei ganz vielen Anpassungsmaßnahmen. Also viel Spaß dabei, das der deutschen Öffentlichkeit aktuell zu vermitteln, dass man irgendwie Radwege in Peru baut. Ja, das alte Beispiel. Am besten vor Gletscherstürzen gesicherte Radwege in Peru und dafür kein Geld zurückbekommt. Und ich glaube, das ist für die EU eine total doofe Situation gerade, dass die Mitgliedsregierungen da überhaupt nicht bereit sind, Geld zur Verfügung zu stellen, aber die EU sich ja trotzdem hier als Vorreiter gibt. Aber das ist natürlich überhaupt nicht glaubwürdig, wenn sie dann keine Zugeständnisse machen kann, was Finanzierung angeht.
Ja, in Europa dominiert natürlich gerade auch das Thema Wirtschaftskrise und überall sind Sparhaushalte. Friedrich Merz hat ja bei seiner Rede, als er dann gefragt wurde, was er für diesen Regenwaldfonds investieren möchte, was Deutschland geben kann, keine konkrete Zahl gesagt, Anja. Ist das Teil davon?
Teil wovon?
Teil davon, dass man lieber spart, oder ist es ein Misstrauen gegen das Projekt?
Ich glaube, er hat einfach gar nicht groß darüber vorher nachgedacht. Ich würde sagen, das ist eine Form von Geringschätzung. Und das finde ich ganz schrecklich gegenüber den Ländern, das sind vor allen Dingen Länder im globalen Süden, die wirklich ganz, ganz, ganz wenig beigetragen haben zur Klimakrise. Und die Länder, die das verursacht haben, historisch über mehrere Jahrhunderte, versuchen sich sozusagen ihrer Verpflichtung zur Entschädigung zu entledigen. Das finde ich falsch.
Ja, und dieser Fonds ist doch auch so angelegt, Jonas, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Geld dann an Länder gehen soll, die den Regenwald erhalten und schützen und ihn nicht abholzen.
Richtig, genau. Die Idee ist, es gibt ganz viele Aufforstungsprogramme, wo man Regenwald wiederherstellt, den es mal gab und der abgesägt wurde. Was es aber nicht so wirklich gibt, ist ein Anreiz dafür, den Regenwald nicht abzuholzen, um ihn dann wieder aufzuforsten und dafür Geld zu bekommen. Und das will Brasilien, also es ist ja ein brasilianischer Vorschlag, will das mit diesem Regenwaldfonds lösen.
Was ja auch sehr sinnvoll ist, weil wir wissen alle, was für eine zentrale Rolle der Regenwald spielt bei der Eindämmung der Erderhitzung. Wir haben jetzt gerade schon in Richtung EU geguckt und auch Deutschland Vorreiterrolle. Jetzt hat die EU ja wahnsinnig lange gebraucht, um überhaupt ihre Klimaziele bis 2040, die EU möchte 2050 klimaneutral werden, einzureichen bei der Klimakonferenz. Ist das, was sie planen, jetzt richtig gut? Also versprochen wurden 90% Reduktion der Emissionen im Vergleich zu, ich glaube, den 90er Jahren, ne?
Ja, schön wäre es, wenn man da jetzt einfach Ja sagen könnte. Aber genau genommen muss man sagen 85% Minderung und weitere 5% sollen über den Zukauf von Emissionszertifikaten aus dem Ausland kommen. Das ist umstritten und zwar aus gutem Grund. Bisher zeigt sich, dass bei solchen Zertifikatehandeln deutlich weniger Klimaschutz geschieht, als diese Zertifikate versprechen. Das ist natürlich auch den VerhandlerInnen auf der Klimakonferenz bekannt, dieser Umstand. Deswegen gibt es da auch Regeln, die das sozusagen verhindern oder zumindest vermindern sollen. Da sind aber viele BeobachterInnen trotzdem skeptisch. Und außerdem kann man auch sagen, das Geld, das fehlt ja dann in Europa für den Klimaschutz. Also speziell, wenn man sagt, okay, wir kaufen natürlich keine Ramsch-Zertifikate. Wir kaufen nicht irgendwelche billigen angeblichen Waldschutzprojekte, bei denen gar nicht sichergestellt ist, dass die Bäume auch wirklich langfristig gepflegt werden und CO2 binden, sondern wir kaufen wirklich nur nachweislich CO2-einsparende Projekte. Die gibt es eben gar nicht so oft und entsprechend sind die Preise auch hoch dafür. Dann ist die Frage, zählt denn dieses Argument noch hier, wir wollen da Geld sparen, wir wollen, dass Klimaschutz, also dass das Geld für Klimaschutz möglichst effizient eingesetzt wird. Nee, das zählt dann eben nicht mehr, sondern kann man es auch gleich in Europa selbst machen. Also da gibt's viel Kritik an diesem Klimaziel für 2040.
Ist ein bisschen wie Ablasshandel, ne?
Und ein bisschen mit der Gefahr des Greenwashings, oder? Anja, die Bundesregierung. Wir wissen jetzt, sie sind seit einem halben Jahr am Start. Klimaneutralität dann 2045. Im Koalitionsvertrag, finde ich, ist das alles so ein bisschen vage. Man denkt ja jetzt schon, diese Bundesregierung hat dank des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität ziemlich viel Geld zur Verfügung. Wie agieren die denn jetzt? Du hast eben schon Katharina Reicher angesprochen, unsere Wirtschaftsministerin, die ja unter anderem auch im größeren Stil Gaskraftwerke bauen will.
Ja, da steht auch die Entscheidung bald an. Da geht es darum, wir brauchen tatsächlich Gaskraftwerke, um die Energiewende abzusichern für die sogenannten Dunkelflauten. Das ist aber sehr umstritten, wie viel man braucht. Und die Gefahr ist, wenn man zu viele Gaskraftwerke baut, dass man lange an Gas als fossiler Technik einfach festhält, weil die Infrastruktur dann bleibt. Und da hat Katharina Reiche sehr ehrgeizige Pläne. Das sieht aber nicht so gut aus auf EU-Ebene. Das ist noch nicht raus, was dabei rauskommt. Aber wenn man mal von diesen Einzelheiten absieht, ist es schon klar, dass mit Katharina Reiche eine Frau Wirtschaftsministerin geworden ist, die mit der Energiewende im Prinzip eigentlich auf Kriegsfuß steht. Ich glaube, so kann man das ruhig sagen. Also sie hat ja ein Monitoring, ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und da ging es darum, sie einfach eine Bestandsaufnahme machen wollte, wie es weitergeht. Und diese Bestandsaufnahme wird dazu benutzt, den Ausbau der Erneuerbaren abzubremsen. Und das ist sehr gefährlich, weil wenn man das einmal abbremst, dann verliert es an Dynamik und die Ausbauziele sind in weiter Ferne. Das ist das erste große Problem. Und die Energiewende abzubremsen hat extreme Auswirkungen auch auf die Industrie, die ja auch bis 2045 klimaneutral sein soll, was ein wahnsinniger Kraftakt ist und dafür wird unglaublich viel Strom benötigt. Und wenn man jetzt aber weniger Windräder aufstellt und so weiter, Solaranlagen installiert, dann wird später Strom fehlen und die Konsequenz wird sein, dass die fossilen Energieträger weiterlaufen. Und dann wird man die Klimaziele nicht einhalten können. Und wenn das jetzt schon so angelegt ist, dann ist natürlich die Frage, wird das so sein? Und das ist ja nicht das Einzige. Es gibt viele kleine Nadelstiche. Wir haben zum Beispiel die Diskussion ums Verbrenner. Also man muss es genau sagen, es soll ja ab 2035 keine neuen Zulassungen von Verbrennerautos mehr geben. Es geht nicht um die auf der Straße sind, sondern wirklich um neue Zulassungen. Und die deutsche Autoindustrie ist der Meinung, dass wenn das aufgeweicht wird, dass ihr das hilft. Und die Bundesregierung hat sich dem offenbar angeschlossen. Und das ist auch ganz schlecht. Also weil natürlich die verschiedenen, also die Verkehrswende, die Energiewende, die Wärmewende, also in den Gebäuden, dass andere Heizungen eingebaut werden und so, das hängt ja alles zusammen. Und es ist eigentlich kaum möglich, nur einen einzelnen Bereich zu betrachten. Und wenn in einem Bereich was ins Rutschen kommt, dann wird sich das auf die anderen Bereiche auswirken.
Ich finde da auch schwierig, dass es das fast an eine Desinformationskampagne teilweise grenzt.
Ja.
Nämlich, du hast jetzt gerade schon den geplanten Gaskraftwerksausbau angesprochen. Und das stimmt total. Das sehen eigentlich alle EnergieexpertInnen so, dass wir in gewissem Umfang neue Gaskraftwerke brauchen für die Energiewende.
Für den Kohleausstieg?
Für den Kohleausstieg, genau, so rum. Und auch die Vorgängerregierung, also auch Robert Habeck zum Beispiel, hatte solche Pläne, aber im viel geringeren Umfang, als es Katharina Reiche jetzt plant. Und sie hat sich zum Beispiel auch schon hingestellt und gesagt, ja, das empfiehlt aber die Bundesnetzagentur für die Netzstabilität. Brauchen wir mindestens 20 Gigawatt oder wie sagt sie sogar, ich glaube bis zu 32 Gigawatt an Gaskraftwerken oder so. Und wenn man da in diesen Bericht von der Bundesnetzagentur reinguckt, auf den sie sich bezieht, dann ist da die Rede von flexibel steuerbaren Kapazitäten, zum Beispiel Gaskraftwerken. Also das heißt, flexibel steuerbar heißt nicht wetterabhängig, ne, wie Wind und Sonne zum Beispiel, ne, sondern man kann es halt anschmeißen, wenn man es braucht. Aber flexibel steuerbare Kapazitäten sind zum Beispiel auch Batteriespeicher, eben aufladen kann, wenn gerade viel Sonnenstrom da ist, wenn gerade viel Windstrom da ist und dann flexibel nutzen kann, wenn man Strom braucht. Das heißt, dieser Bericht der Bundesnetzagentur, der sagt gar nicht, wir brauchen diese gigantischen Mengen an Gaskraftwerken, sondern die sind da eben nur ein Teil dieser Masse und das geht dann in der Diskussion unter.
Und wie nachhaltig ist das, wenn eine Wirtschaftsministerin jetzt so die Förderung von Erneuerbaren, da weiß man noch nicht genau, wohin die Reise bei ihr geht. Aber wie nachhaltig ist das denn für die Wirtschaft, die ja tatsächlich auch mal ein bisschen anders geplant hat? Das ist ja eher ein sehr kurzfristiges Agieren, oder?
Also es ist ein großes Problem für die Wirtschaft auf mehreren Ebenen. Einmal, weil die Energiepreise in der Tat recht hoch sind in Deutschland und mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie werden die mittelfristig sinken. Und dann wird auch die Industrie billiger Energie zur Verfügung haben. Aber das andere ist ja auch das eigene Investitionsgeschehen der Unternehmen ist davon betroffen. Und viele Manager stehen vor der Frage, investiere ich jetzt nochmal in eine alte Technologie oder fange ich jetzt schon an? Das hängt natürlich davon ab, was es auch für Regeln geben wird. Und wenn die Signale aus der Politik sind, wir warten erstmal noch, dann bedeutet es natürlich, dass die Unternehmen abwarten, Das sehen wir jetzt. Die Wirtschaft ist 2 Jahre geschrumpft. Jetzt gibt es überhaupt gar keinen Impuls nach vorne. Das liegt natürlich auch daran, dass Manager verunsichert sind. Und da müsste die Regierung genau anders mit umgehen. Müsste sagen, ja, es bleibt dabei. Es steht ja auch so im Koalitionsvertrag. Aber die Signale im wirklichen Leben, die sind eben anders. Und das ist absolut kontraproduktiv.
Liegt das jetzt auch sehr an der CDU, die ja so in den letzten Wahlkämpfen auch ein bisschen tatsächlich eher Kulturkampf gegen Klimapolitik gemacht hat? Bremst die aus? Oder ist die SPD auch sehr zögerlich?
Die SPD hält einfach nicht dagegen. Ein Beispiel, der Bundeskanzler sagt, wir können uns die Energiewende nicht mehr leisten, was auch immer er damit gemeint hat. Ja, was passiert? SPD-Bundestagsabgeordnete geben eine Pressemitteilung raus. Aber der SPD-Chef oder die SPD-Chefin weisen das nicht entschieden zurück. Und das ist natürlich deren Aufgabe, das zu tun, wenn sie es ernst meinen.
Gibt es da auch Druck von den Gewerkschaften?
Die Gewerkschaften sind auch verunsichert. Man muss sagen, wenn wir mal die lange Strecke angucken, die Gewerkschaften haben die IG Metall oder die IG BCE, also es ist die Energiegewerkschaft, haben ganz lange gebraucht, um sich mit den Transformationsprozessen anzufreunden und waren teilweise Treiber, weil auch die Gewerkschaften gesehen haben, E-Autos sind die Zukunft, Verbrennerautos sind Vergangenheit und deswegen muss in E-Autos investiert werden. Jetzt mit der Wirtschaftskrise, die wirklich auf zum Beispiel energieintensive Unternehmen schlimme Auswirkungen hat. Es gibt viele Unternehmen, die haben die Produktion gedrosselt, die haben Kurzarbeit und das ist wirklich ein Massenphänomen. Da geht es jetzt nicht um 2 oder 3 Alu-Hersteller irgendwo, sondern es ist wirklich ein großes Problem. Das hat dazu geführt, dass auch diese Bedenken in den Gewerkschaften wieder stärker geworden sind und die Gewerkschaften eigentlich, also die sind zum Beispiel auch für eine Aufweichung des Verbrenner aus und die sind jetzt kein Kontrapunkt in diesem Zusammenhang zur Regierung.
Oder zumindest nicht geschlossen. Ne? Also zum Beispiel Verdi macht ja ganz viel auch mit Fridays for Future zusammen, aber Teile der Gewerkschaften fallen da leider wieder in ihre alte Rolle als Bremser zurück.
Ne? Die Industriegewerkschaften, genau. Ja. Mhm. Bei Dienstleistern ist die Sache noch mal ein bisschen anders.
Wobei natürlich das jetzt nicht nur bei den Gewerkschaften der Fall ist. Man hat ja auch das Gefühl, gesellschaftlich hat sich wahnsinnig was gedreht. Also es gab jetzt die neue Mitte-Studie. Da wurde gesagt, nur noch 56% der Menschen in Deutschland sehen den Klimawandel als ganz große Bedrohung für Deutschland. Und jeder 10. findet nur noch, dass jetzt Klimapolitik auf die Agenda ganz nach oben soll. Das heißt, wir haben im Moment ja auch ein bisschen das Phänomen Wirtschaftskrise, steigende Lebensmittelpreise, Ukraine-Krieg, Nahostkrieg. Es tritt so ein bisschen in den Hintergrund und es wird natürlich auch wahnsinnig massiv gegen Klimapolitik lobbyiert. Also bestimmte Narrative haben unglaublich verfangen. Es gibt ja tatsächlich jetzt sowieso bei der AfD, aber auch in anderen Parteien gibt es Politiker, die so tun, als sei Klimaschutz ja gefährlicher als die Klimakrise. Susanne, wie ist das für dich als Klimaredakteurin, wenn du dann sowas liest? Wie frustriert ist das? Du siehst irgendwie immer wieder Rekorde gebrochen werden bei den Treibhausgasemissionen, die Temperatur steigt und die Gesellschaft, die ja 2019, Fridays for Future, wir haben alle ständig über Kipppunkte geredet. Das 1,5-Grad-Ziel war omnipräsent gesellschaftlich. Und dieses Momentum scheint jetzt gerade ein bisschen vorbei zu sein. Wie geht's dir damit?
Toll. Nee, also es ist natürlich frustrierend, enttäuschend. Ja, ich würde sagen, eine soziologische Fundgrube. Weil lange Jahre haben wir gedacht oder gesagt, das ist irgendwie ein Informationsproblem, das ist irgendwie so ein Bewusstseinsproblem. Wir müssen irgendwie die Klimakrise, wir müssen die besser erklären. Wir müssen die Information irgendwie anschaulicher vermitteln. Und irgendwann haben das dann alle gehört und verstanden und dann wird das irgendwie besser. Oder zumindest dann wird irgendwann, werden die Folgen des Klimawandels kommen und spätestens dann, wenn die Folgen des Klimawandels im globalen Norden angekommen sind, dann werden die Leute das verstehen, dass das auch was mit ihnen zu tun hat, nicht nur irgendwie da so die paar verbliebenen Eisbären auf irgendeiner Scholle betrifft. Und genau, da gab es irgendwie große, auch in den NGOs und in den Instituten und so weiter, gab es irgendwie große Überlegungen, wie können wir das besser verkaufen, das Thema? Irgendwie eine Ansprache für jede Zielgruppe. Irgendwie den FDP-Lern sagen wir, guck mal, damit kann man Geld verdienen. Da kann man erneuerbare Energien verkaufen. Tolle Sache. Den Konservativen, den sagen wir, hier, das ist doch Wahrung der Schöpfung. Das steht doch irgendwie in der Bibel oder so und in wahrscheinlich etlichen anderen religiösen Lehrschriften auch. Irgendwie den traditionalistischen Linken, Stichwort Gewerkschaften, den sagen wir hier, das ist eine Gerechtigkeitsfrage, das ist doch genau euer Thema, ne? Also eigentlich so diese alte Taktik von, man verkauft es jedem so, dass der am Ende denkt, das sei seine eigene Idee gewesen. Das war so die Überlegung. Und jetzt sind aber die Folgen ja wirklich da im globalen Süden viel stärker, beziehungsweise da ist die Verletzlichkeit auch viel stärker. Da sind die finanziellen Mittel, um Schäden und so abzupuffern, geringer. Auch also in Deutschland, Stichwort Ahrtal, Stichwort Hitzetote und so weiter und auch in vielen, eigentlich allen anderen Ländern gibt es erkennbare und nachweisliche Folgen der Klimakrise. Und was passiert? Das Interesse nimmt ab. Ne? Also es ist erstmal eine paradoxe Situation. Das sah mit Fridays for Future zwischendurch, da gab es irgendwie so eine Welle, wo das mal erst so aussah, als würde sich das so ein bisschen bestätigen, die Annahme. Und jetzt gibt es eben diesen Backlash, wo man sagen muss, irgendwie es interessiert einfach niemanden oder nur sehr wenige Leute noch.
Könnte man die steile These wagen, dass das Problem ist, dass die Gesellschaft so an so einem Kipppunkt steht, weil man braucht die ja für die Klimapolitik. Man braucht die, um Parteien unter Druck zu setzen. Man hat ja jetzt auch gesehen, das Thema Klima hat wenig politische Konjunktur. Die Grünen im Bundestagswahlkampf haben das auch nicht so prominent bespielt, wie man das sonst von ihnen kannte. Jonas, wie siehst du das?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht so mega das gesellschaftliche, also es ist natürlich gerade ein Problem, dass es dafür wenig gesellschaftlichen Rückhalt gibt, aber es zeigen ja immer wieder Studien, dass, also und auch da kann man dann natürlich, es gibt verschiedene Studien, du hast jetzt eben die Mitte-Studie zitiert, es gab auch eine Forsa-Umfrage im Auftrag von Table, die zum Ergebnis gekommen ist, dass in allen demokratischen Parteien mehr Leute finden, dass die Partei mehr für den Klimaschutz tun sollte, als dass sie genug tut. Außer in der CDU, da sagt eine ganz kleine Mehrheit, dass sie genug tut. Und wir haben im Frühling über eine Studie berichtet, die zeigt, dass Leute eben schon Angst davor haben, was mit der Klimakrise noch passiert, auch in Deutschland. Die aber dann sagen, okay, dann müssen wir uns vielleicht eher anpassen daran, was mit der Erderhitzung passiert, weil ihnen sehr laut erzählt wird von der Politik, und das ist ja nicht nur die AfD, aber die AfD im prominentesten, dass der quasi Klimaschutz für sie gefährlicher ist als der Klimawandel, das hast du ja eben auch gesagt. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz klares Versagen der Parteien und der Gewerkschaften, dass sie sich auf dieses Spiel der AfD eingelassen haben. Das war jetzt in der Ampel, bei der FDP auch einfach eine klare Lobbyarbeit von der Industrielobby. Und das ist jetzt bei der CDU genau die gleiche Geschichte, die sich da vor den Karren spannen lassen. Wir haben eben über die Gewerkschaften gesprochen, die da bei der SPD auch Druck machen. Oder bei Teilen der SPD und immer natürlich auch bei Teilen der CDU. Die haben alle sehr, sehr kluge KlimapolitikerInnen. Und das ist einfach ein, also ich würde sagen, es ist irgendwie kein, die Leute sind irgendwie zu doof, um zu verstehen, dass Klimawandel eine Gefahr ist, sondern es ist ein Elitenversagen. Es ist einfach so, dass PolitikerInnen, Gewerkschaften, Unternehmen könnten das natürlich auch diese Rolle einnehmen, dann nicht ehrlich kommunizieren, wie tödlich und zerstörerisch das wird, wenn wir, also erstens, wie tödlich und zerstörerisch es jetzt schon ist, weil sich die Erde erhitzt hat und wie viel schlimmer es noch wird, wenn sie sich weiter erhitzt, wie es aktuell passiert.
Ich glaube, dass solche Angstappelle nicht weiterführen, weil es dazu Menschen dazu bringt, das Problem zu verdrängen. Und das ist auch ein großes Problem. Und es kommen ja gleichzeitig verschiedene Dinge zusammen. Also wir erleben ja gerade einen extremen Wandel auch der Öffentlichkeit. Es gibt ja nicht mehr eine Öffentlichkeit in einen Raum, in dem verschiedene Sachen ausgehandelt werden, sondern es gibt verschiedene Öffentlichkeiten nebeneinander und die haben teilweise überhaupt gar keine Verbindung. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass viele Leute überhaupt nicht erreicht werden können. Und das nächste Problem ist, dass wir in so einer Art postfaktischen Zeitalter leben. Also mit Argumenten, das ist natürlich für uns als Journalistinnen auch ein Riesenproblem, weil wenn wir die Menschen nicht mehr mit Argumenten erreichen, wie denn dann? Ja, da müssen wir alle uns auch ein bisschen neu justieren, glaube ich, und überlegen, was ist denn eine Strategie? Also wenn es die Angstappelle nicht sind, wenn es die Vernunft nicht ist, was bleibt dann noch? Und da müssen wir einfach nach neuen Wegen sehen. Aber abgesehen davon, finde ich, muss man ja auch sagen, die anderen haben noch nicht gewonnen. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft.
Ich weiß gar nicht, ob Angstappelle nicht helfen. Also ein einschneidendes Ereignis war ja in den letzten Jahren die Corona-Pandemie, wie wahrscheinlich die meisten mitbekommen.
Ja, die hat die Gesellschaft zerrissen.
Die hat die Gesellschaft zerrissen, das stimmt. Aber das war so ein Punkt, wo ich am Anfang dachte, okay, Dinge können passieren, die man vor kurzem noch nicht für möglich gehalten hätte. Nämlich, ich meine, wer hätte irgendwie im Januar oder Anfang Februar 2020, wer hätte gedacht, dass es sein kann, dass irgendwie der Staat Bewegung von Menschen so einschränkt, also Mobilität, aber auch überhaupt, also wir sind alle zu Hause geblieben und haben irgendwie also unter besseren oder schlechteren Bedingungen. Aber das wäre doch wirklich so ein Lockdown, das wäre unvorstellbar gewesen, oder also mir zumindest hätte da, glaube ich, die Vorstellungskraft gefehlt, wenn man mich das gefragt hätte. Und die Lage war aber so offenkundig dringlich und Leute hatten Angst zu sterben oder zumindest sehr schwer krank zu werden. Und deswegen wurde dieser Lockdown auch relativ gut, finde ich, für dieses Maß an Einschränkung, die der mit sich brachte, relativ gut akzeptiert und angenommen. Und es hat mich gewundert, ich meine, das war ja auch so ein, da hat die Politik im Sinne des Allgemeinwohls beschlossen, den Kapitalismus zu begrenzen, ne? Da, ich meine, da haben auch Unternehmen, also ihre Produktion runtergefahren. Es gab, ja, ich meine, das muss ich jetzt gar nicht erzählen. Das wisst ihr alles. Also es gab viel weniger Reiseverkehr und so weiter, ne?
Aber was heißt das denn jetzt bezogen auf die Klimakrise?
Das heißt, dass sozusagen diese Bedrohungslage zu politischem Handeln geführt hat. Und da kann man sich dann jetzt über die Details streiten, ob das ausgereicht hat oder ob es zu viel war und so weiter, ne? Aber trotzdem, es gab ein erkennbares politisches Handeln aufgrund einer Notlage, was wir ja bei der Klimakrise eben vermissen.
Ja, ich glaube, dass, also ich würde Anja einmal recht geben, dass das stimmt, dass diese, also ich würde auch sagen, dass diese angstgestützte Kommunikation für viele Menschen nicht funktioniert. Ich glaube, es muss nur den PolitikerInnen, den Unternehmen, den Gewerkschaften, uns als JournalistInnen klar sein, dass das die Konsequenz von zu wenig Klimaschutz ist. In der Kommunikation kann man das dann anpassen, auch so ein bisschen, weil Klimaschutz natürlich für viele Menschen auch eine Verbesserung des Lebensstandards darstellen kann, wenn man es richtig anstellt. Ich glaube aber, dass Katastrophen nicht automatisch Klimakatastrophen sind, im naturwissenschaftlichen Sinne schon, weil man das nachweisen kann, den Einfluss, aber im gesellschaftlichen Sinne glaube ich nicht. Ich glaube, das muss auch von Menschen, denen vertraut wird, muss das so geframed und kommuniziert werden. Ansonsten ist eine Hitzewelle einfach eine Hitzewelle und wenn dann zwei Wochen später es wieder regnet, dann gibt es den Klimawandel nicht. Aber wenn, also es gibt ja wirklich sehr viele Menschen, denen vertraut wird, also Ärzte zum Beispiel ja auch, wenn es in diesen Gruppen ein stärkeres Commitment gibt, vom Klimawandel verstärkte, teilweise verursachte Katastrophen auch als solche zu benennen. Das ist, glaube ich, schon ein Hebel, der noch nicht vorbei ist. Aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass nur weil die Welt gefährlicher wird, diese Gefahr auch irgendwie zu einem veränderten Handeln führt.
Ja, das glaube ich auch. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Denn Leute glauben ja, sie könnten sich schützen. Ob das eine Illusion ist oder nicht, ist für die ja total egal. Und umso mehr Geld man hat, umso besser kann man sich ja auch tatsächlich schützen. Das ist ein großes Problem. Und warum ich mich so wehre gegen Angstappelle ist, wenn wir jetzt die große Geschichte vom klimaneutralen Umbau erzählen als schöne Geschichte. Und es ist ja so, Elektroautos, die stinken nicht. Die fahren vielleicht auch nicht so schnell. Man könnte auch noch ein Tempolimit damit viel besser umsetzen. Wenn es keine Kohlekraftwerke mehr gibt, dann ist in der Umgebung, das ist schöner, keine Kohlegruben und so weiter. Also es geht ja auch darum, die Welt schöner zu machen. Nicht nur teurer, das ist vielleicht auch ein Problem, aber das muss man selbstverständlich sozial abfedern. Aber Transformation kann ja ein schöner Prozess sein. Und was ich so toll fand an Fridays for Future, ich hatte das Gefühl, die vorwiegend jungen Leute, gibt ja auch ältere Leute, die da mitgemacht haben, die haben das genauso gelebt. Die haben ihre schönen Camps gemacht, die haben einfach mehr Spaß an der Bambuszahnbürste als an der Plastikzahnbürste. Die haben da wirklich was Schönes draus gemacht. Und ich glaube, dass es auch nur so funktioniert. Es funktioniert nicht, wenn man Leuten sagt, oh, wenn wir jetzt das und das nicht ändern, dann werden eure Kinder oder Enkelkinder, dann wird ihnen das und das passieren. Das ist viel zu weit weg. Wir müssen irgendwie im Hier und Jetzt anfangen. Da muss auch ein Benefit dabei sein und der kann ja auch dabei sein.
Ein Benefit könnte aber auch sein, dass man über Gerechtigkeit geht. Also die Klimabewegung hat ja die ganze Zeit oder fing dann ja irgendwann auch sehr klar an, sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen, was es ja auch vorhin schon gesagt. sehr reiche Menschen werden sich tatsächlich viel besser schützen können. Jetzt ist es ja so, dass, glaube ich, die reichsten 10% der Weltbevölkerung für 2/3 der Erderwärmung verantwortlich sind.
Wobei man da auch sagen muss, das darf ich da kurz einhaken, aber dass ein nicht zu unterschätzender Teil der deutschen Teil dieser reichsten 10% ist, weil das Vermögen weltweit halt so extrem ungerecht verteilt ist. Also nicht, dass Leute, die zuhören, jetzt denken, dass sie mit ihrem leicht überdurchschnittlichen LehrerInnengehalt da nicht Teil von sind, sondern das tut mir leid, sie da enttäuschen zu müssen.
Nein, es geht um Milliardäre. Aber wäre das ein Ansatz? Ich hatte jetzt schon den Eindruck, bei der Bürgermeisterwahl in New York, Mamdani, der hat ja mit so einem Gerechtigkeitsthema tatsächlich die Wahl gewonnen. Jetzt wird ja tatsächlich wahnsinnig oft Klimaschutz schon die ganzen letzten Jahre mal als Elitenprojekt geframed und das können sich nur Leute leisten.
Denunziert, würde ich sagen.
Ja, denunziert.
Denn davon kann wirklich keine Rede sein. Und zwar gilt es genauso für die jungen Klimaaktivistinnen, die von Anfang an immer die soziale Abfederung mit ins Spiel gebracht haben. Es gilt aber auch für die allermeisten Klimawissenschaftler, die von Anfang an immer gesagt haben, wir brauchen hier extreme anpassende Maßnahmen und es ist völlig selbstverständlich, dass das sozial abgefedert werden muss. Aber die Gegner, die haben eben das Gegenteil behauptet. Und da finde ich ganz wichtig, immer zu sagen, dass das einfach falsch ist.
Und ich finde, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja auch ein Argument dafür, dass man über Klimaschutz sprechen muss, weil ansonsten, also nicht man, sondern die Taz macht natürlich Klimaberichterstattung, aber als im letzten Wahlkampf die Grünen das Thema einfach ignoriert haben, da waren die einzigen, die über das Klima geredet hat, die AfD. Und dann dürfen die natürlich behaupten, was sie wollen, weil ihnen keiner widerspricht, weil alle Angst haben, dass keiner mehr Klimaschutz will. Das ist aber Unsinn, feige und politisch total desaströs für das Thema, weil wenn man nicht selber darüber spricht, was Klimaschutz für einen bedeutet, und das kann man als CDU genauso wie als SPD, Grüne und Linkspartei und FDP natürlich auch, wenn es die denn noch gibt bei der nächsten Wahl, dann muss man sich eben nicht darauf einlassen, auf welche Weise die Rechtsextremen über Klimaschutz sprechen wollen. Und ich glaube, das ist eine Lektion, wo jetzt natürlich auch interessant wird zu sehen, die Grünen haben ja am Montag so eine neue Klimaschutzkampagne Who Cares, We Cares gestartet, die also jetzt mir so mittelinnovativ erscheint, aber vielleicht ist es ja total gut. Da wäre ich echt gespannt, ob es ihnen da auch gelingt, den Diskurs wieder ein bisschen mehr zu bestimmen, wie sie es ja 2019 bis 22, ich würde sagen sogar bis 23 geschafft haben.
Auf das Klimageld warten wir ja bis heute. Schwarz-Rot hat es gar nicht mehr auf dem Schirm, oder?
Aber es dient als Vorwand, um bestimmte Sachen nicht machen zu müssen. Das finde ich auch ganz interessant, gerade auch in der Union. Sagen viele Leute, ja, wir sind sehr für Klimaschutzmaßnahmen, aber wir müssen den Leuten das Geld zurückgeben. Und weil wir das nicht machen, machen wir das andere auch nicht.
Naja, oder auch andersrum. Ich finde ja die Diskussion um Klimageld, also ich finde Klimageld super, sollte es geben, habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Aber das ist ein völlig mit Hoffnungen überfrachtetes Instrument. Ne? Auf der anderen Seite, also entweder das wird so, wie Anja das gerade beschrieben hat, genutzt, um zu sagen, ja, wir haben ja leider kein Klimageld, da können wir leider den Klimaschutz nicht machen. Aber auf der anderen Seite auch, ja, wenn wir Klimageld haben, dann ist sozusagen das soziale Problem beim Klimaschutz gelöst. Und das stimmt natürlich auch nicht, weil ich glaube, Klimapolitik kann keine gute Sozialpolitik ersetzen und das sollte man von ihr auch überhaupt nicht erwarten. Ne? Also wir brauchen natürlich trotzdem eine vernünftige Umverteilung. Ich führe es jetzt hier nicht weiter aus an der Stelle, aber und ein Ende des Mietenwahnsinns und so weiter, ne? Und dann können Leute auch einfach entspannter auf manche Herausforderungen reagieren, die vielleicht Klimaschutz ihnen mitbringt, ne? Also wenn meine Miete nicht von vornherein komplett explodiert ist, dann kann ich vielleicht auch eine gewisse Modernisierungsumlage mittragen und ohne dass ich mir kein Essen mehr leisten kann oder so, ne?
Aber ich finde, man muss natürlich die Verteilungsfrage und wer zahlt, muss man schon auch ganz zentral diskutieren. Und ich glaube, dass zum Beispiel ein Riesenproblem gewesen ist bei der Ampel, dass, als es um den Heizungstausch ging, nicht von Anfang an klar war, wer trägt die Kosten. Und dann in Kombination mit neuen Vorschriften für die Energieeffizienz von Gebäuden, wahrscheinlich 2/3 der Leute, die eine Wohnung oder ein Haus haben, gedacht haben, sie wohnen jetzt in einer Schrottimmobilie, weil sie so viel Geld für die Sanierung bezahlen müssen und die neue Heizung, dass sie quasi nochmal so viel Geld da reinstecken müssen, wie sie schon getan haben. Wenn man Diskussionen so führt, kann man natürlich nur verlieren. Und deswegen finde ich ganz wichtig, bei solchen Maßnahmen, ja, tatsächlich von Anfang an mitzudenken, wie finanziert man Wie will man, finanziert der Staat das, die Allgemeinheit, für die Leute, die es nicht selber finanzieren können? Das muss immer mitgedacht werden. Ansonsten, ich glaube aber, dass das eine Erfahrung ist, die zum Beispiel die Grünen gemacht haben, die jetzt da auch sich auswirkt.
Ist das auch eine Frage für die Weltklimakonferenz? Vom Kleineren wieder auf die große Bühne? Wer zahlt für die, die nicht zahlen können?
Genau, das ist die zentrale Frage. Und da ist ja das, also da ist ja auch total interessant. Wie gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die EU hier in einer total doofen Situation ist, die sie auch also selber zu verschulden hat natürlich teilweise. Damit, dass sie nicht so wirklich Geld zur Verfügung stellen kann. Das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass das Problem haben die, also es gibt hier diese Allianz der ärmsten Staaten. Da ist zum Beispiel also Malawi, Kenia, also einige afrikanische Staaten, teilweise Inselstaaten sind dabei. Die haben das Problem, dass es ja im Paris-Abkommen und auch schon aus den vorherigen Klimaschutzabkommen der Welt diese Verpflichtung der Industriestaaten gibt, ihnen Geld zur Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung der Industriestaaten ist aber leider nicht besonders flexibel, weil die Industriestaaten in so einem Anhang festgelegt sind. Das hat nichts damit zu tun, wie reich die wirklich sind, sondern damit, ob die in dieser Liste stehen, die irgendwann in den 90ern entworfen wurde oder nicht. Und da steht China zum Beispiel nicht drauf, da steht Saudi-Arabien nicht drauf, Südkorea steht da auch nicht drauf. Und dass die sich nicht beteiligen müssen, völkerrechtlich, ist natürlich für die EU total frustrierend, weil die ganze Zeit sagen, ja, also warum fragt ihr uns die ganze Zeit? Und aber China hört ihr, fangt ihr nicht an anzupöbeln. Oder Korea oder die Golfstaaten. Obwohl die genauso reich sind und teilweise, also gerade die Golfstaaten und China, ja auch mit fossilen Brennstoffen reich geworden sind. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die hier total, also die wirklich noch, da haben die noch überhaupt keinen Ausweg gefunden raus. Und ich weiß auch nicht genau, wie das passieren soll. Also, und die ärmsten Staaten sagen aber natürlich auch so, wir brauchen dieses Geld so dringend, dass wir nicht anfangen werden, an irgendwelchen Anhängen rumzukraxeln, sondern es gibt diese völkerrechtliche Verpflichtung. Und wenn ihr die nicht erfüllt, dann brecht ihr halt Völkerrecht und damit müsst ihr irgendwie klarkommen.
Ja, der IGH hat entsprechende Gutachten gehabt, dass Klimaschutz Menschenrecht ist. Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage, die uns weiter begleitet.
Und die tendenziell Schadensersatzforderungen nach sich ziehen kann an Staaten, die das Klima besonders schlimm verschmutzt haben. Das ist natürlich wieder eine interessante Frage, ob da mal China verklagt wird, als historisch drittgrößter Emittent übrigens. Also die EU hat immer noch insgesamt in der Geschichte der Industrialisierung mehr CO2 ausgeschossen als China. Das muss man manchmal auch nochmal erwähnen. Genau, also vielleicht ist das noch ein Weg, wie das funktioniert. Aber gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht als kleiner Inselstaat das große, mächtige China gegen mich aufbringen, wenn ich eigentlich von denen E-Autos kaufen will.
Okay, es ist tatsächlich alles eine Frage von Macht und politischen Kräfteverhältnissen. Jonas, wäre die Konferenz ein Erfolg, wenn China zum Beispiel sagen würde, wir stecken ganz viel Geld in die Klimaanpassung?
Ja, also dann hätten alle gewonnen. Dann wäre Brasilien, also dann, ganz ehrlich, dann kann man Belärmung schon auf eine Stufe mit Paris heben, würde ich sagen, aber das wird nicht passieren. Also China hat da überhaupt keinen Bock drauf. Die haben kein Interesse, hier eine Führungsrolle einzunehmen, auch wenn sie de facto eine Führungsrolle haben. Aber mit Führungsrollen kommen halt leider auch so Geschichten wie, man kann Versprechen brechen müssen oder man muss irgendwie Geld dazu geben oder man wird tatsächlich zur Verantwortung gezogen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und da haben die chinesischen Delegierten tatsächlich keine Lust drauf. Wie gesagt, völkerrechtlich haben sie da auch keine Verantwortung. Da sind sie fein raus. Aber das, ja genau, also dazu wird es hier nicht kommen. Da gibt es auch einfach kein Druckmittel, das irgendwie erzwingen könnte. Also
okay, dann zum Abschluss nochmal an euch alle die Frage, was ist denn eure Prognose? Droht ein ganz, ganz großer Backlash oder gibt es noch gute Chancen?
Ja, es droht ein Backlash. Und das heißt ja aber nicht, dass es keine Chancen gibt, würde ich sagen. Es ist nur die Frage, wie man die, in welcher Form die kommen und wie man die aufgreift. Also ich fand es ganz interessant, es gibt hier in Berlin an der Humboldt-Uni einen Soziologen, Philipp Stab heißt der hat jetzt vor kurzem ein Buch rausgebracht, unter anderem zu der Frage, wieso ist diese Erzählung vom grünen Wachstum und vom Fortschritt durch Klimaschutz, wieso ist die so gescheitert gesellschaftlich? Und er kommt zu dem Schluss, er nennt das Politik der Kipppunkte, die sei noch möglich. Kipppunkte ist ja so ein Wort, was im Klimakontext eigentlich was ganz Bestimmtes heißt. Das ist jetzt in dem Fall gar nicht gemeint, sondern er meint, es wird viel weniger um eine große Nachhaltigkeitserzählung gehen, sondern vielmehr um das Bemerken und Wahrnehmen von kleinen Einzelchancen und dann einfach als Politik zu reagieren und zu sagen, so jetzt hier machen wir das. Ne? Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, wir haben hier Corona, jetzt ist die Zeit für den Lockdown da, wobei ich den Lockdown natürlich jetzt nicht als gutes Beispiel für emanzipatorische, progressive Politik nennen will, ne? Aber das war ein Moment, in dem dann plötzlich was möglich war, was vorher nicht möglich ist. Und solche Momente zu finden, darum kann es vielleicht gehen.
Und andererseits ist eine gute Klimapolitik ja auch ein Freiheitsversprechen, was vielleicht noch nicht auserzählt ist.
Also ich würde sagen, wir müssen uns wirklich auf Schlimmes gefasst machen, weil gerade was in den USA passiert, das wird auch nach Europa schwappen. Viele Argumentationsmuster, viele Narrative. Aber es gibt auch gute Chancen, dem was entgegenzusetzen, weil es ja einfach Sinn macht, die Energiewende voranzutreiben, zum Beispiel aus vielen, vielen, vielen Gründen. Und weil es auch aus wirtschaftlicher Vernunft sinnvoll ist, vieles zu tun. Und weil es immer noch sehr viele Menschen gibt, die einfach für eine starke Klimapolitik sind. Das darf man nicht vergessen. Also ich finde, wir sollten auch nicht zu verzagt sein, sollten uns wappnen, ja, aber nicht aufgeben.
Jonas, bei der Klimakonferenz in Belém, sind denn da die Proteste der Klimabewegung sehr kämpferisch? Macht das Mut?
Ja, also gestern sind hier Leute eingebrochen, also so in die Vorhalle, also und haben dann auch nicht versucht, durch die Sicherheitssperren und so weiter zu kommen, aber das war schon interessant. Wir haben uns das auch angeguckt und es war auch komplett ungefährlich, also es war jetzt nicht bedrohlich oder so. Es ist auf jeden Fall, also wirklich unzweifelhaft so, dass die Zivilgesellschaft eine größere Rolle spielt und sich mehr Gehör verschaffen kann als bei den letzten drei Klimakonferenzen, die ja in autoritär regierten Staaten stattgefunden haben. Und Lula, der Präsident Brasiliens, ist ja ein sehr durchsetzungsstarker Mensch, vor dessen Wut man als Karrierediplomat, der hier die Konferenz leitet, oder ehemalige NGO-Legende, die Direktorin der Konferenz ist, vor dem man da auch Angst haben kann und sollte tendenziell. Und er will natürlich unbedingt, dass das ein Erfolg wird und dass seine Wiederwahlchancen dieses Jahr gestärkt sind. Und deswegen glaube ich schon, dass so dieser so eigentlich brasilianisch-innenpolitische Aspekt davon, dass die Zivilgesellschaft wirklich verlangt von Lula dieses Klimaversprechen, das er so rhetorisch so für sich herträgt, aber dann trotzdem im Amazonasbecken nach Öl bohren lässt, das auch einzulösen. Und auch das lässt sich dann in anderthalb Wochen deutlich besser sagen. Aber sie sind auf jeden Fall sichtbar und verschaffen sich Gehör und haben auch einfach deutlich bessere Hebel dafür als in den vergangenen drei Jahren.
Das ist doch erstmal ein guter Ausblick, dass die Klimabewegung und die Zivilgesellschaft Druck ausüben kann für eine bessere Klimapolitik. Dann bedanke ich mich bei euch. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva-Lotte Andereja für die Redaktion. Fragen und Kritik gerne an bundestalk@taz.de und teilt uns doch in den sozialen Medien und bleibt uns gewogen.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.